Lebendiger Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir für diesen Tag, den du uns gibst. Wir danken dir, dass es ein Tag in deiner Gegenwart und in der Gemeinschaft mit dir sein darf und sein wird. Wir preisen dich über diesem Vorrecht und diesem Geschenk, mit dir leben zu können. Und wir danken dir, dass wir diesen Tag heute hier in diesem Haus erleben dürfen. In der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Und im Hören auf dich und deine Worte. Was für ein Geschenk. Danke. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Tag. Dass du zum Zug kommst in unserem Kopf, unserem Herz, in unseren Händen und Füßen, allem, was so zu uns gehört. Wir bitten dich, dass sein Tag wird, an dem du an unserem inneren geistlichen Menschen das tun kannst, was dir wichtig ist. Wir bitten dich um deinen Segen für Hans-Joachim Eckstein und dass du ihn durch deinen Heiligen Geist gebrauchst, hier in unserer Mitte in deinem Sinn tätig zu sein. Wir danken dir für die Menschen, die heute an diesem Tag in diesem Haus für uns arbeiten und bitten dich, dass du ihnen wohltust. Und so ehren wir dich, unseren Gott, sind offen für dich, preisen dich, freuen uns an dir, loben dich. Amen.
Glaube, der erwachsen wird, wenn der Glaube erwachsen wird. Das ist ein spannendes, in gewisser Weise auch herausforderndes Thema. Muss der Glaube erwachsen werden? Kann der Glaube überhaupt erwachsen werden? Wird nicht der Kinderglaube, das Sein wie die Kinder von Jesus gepriesen? Sollen wir nicht immer kindlich vertrauen und beißt sich das dann nicht mit dem Erwachsenwerden? Andersherum haben wir im Deutschen ja eine schöne Unterscheidung zwischen kindlich und kindisch. Und kindlich können wir mit Vertrauen und Ursprünglichkeit verbinden, während wir ein kindisches Verhalten als ein unangemessenes Verhalten betrachten. Ich erinnere mich dran, als wir Vikarskurse hatten, da haben wir ja Konfirmanden gehabt und Religionsunterricht und Kinderstunden und alles immer mit Kindern gemacht. Und dann waren wir als Herangewachsene immer schon die Erwachsenen. Aber wehe, wir kamen in Vikarskurse, dann wechselten wir die Rolle und alberten dann selber in den Kursen rum, als wären wir die Kinder, die wir sonst betreuen. Das war dann nicht kindlich, sondern das war dann kindisch, nicht wenn man mal vom Alltag und dem Stress rausgelöst wird. Also ein spannendes Thema, kann der Glaube erwachsen werden, soll der Glaube erwachsen werden und was heißt das inhaltlich dann, wie wird man im Glauben erwachsen? Nun, ich beginne mit einer Frage, nämlich der Frage, was kommt nach dem Kinderglauben? Es gäbe jetzt Zusammenhänge, da wäre die Antwort einfach. Und dann könnte man gleich zum Essen übergehen und würden Kaffee trinken und Mittagessen zusammenfassen in einem Gelage. Dann wäre nämlich die Antwort einfach nichts. Nach dem Kinderglauben kommt nichts. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und das würde euch auch ob der langen Anreise nicht befriedigen, wenn das schon die Antwort wäre. Das war nicht das, was wir erwarten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Ursprünglichkeit eines Kinderglaubens, einer jugendlichen Begeisterung abgelöst wird. Dass das so ist, das können wir schon rein statistisch erfassen. Unendlich viele werden in Kinder-, Jungschar-, Freizeit-, Jugendarbeit erreicht und würden die alle anschließend in Gemeinden, Familien gründen und selbst ihre Kinder wieder einbringen, dann wäre die Kirche Jesu Christi und die Gemeinden aus allen Nähten geplatzt. Das heißt, wir können deutlich sagen, wir erreichen viel, viel mehr mit Jugendfreizeiten und jungen Erwachsenenfreizeiten, als wir mit Freizeiten eben in dieser Mitte, in der aktiven Zeit unseres Lebens erfassen. Vor 20 geht viel und nach 65 geht auch wieder manches, Aber dazwischen eben gibt es offensichtlich für sehr viele einen Abbruch, eine Lücke oder was genau ist das? Nun, die erste Möglichkeit, aus einer begeisterten Kinder- und Jugenderfahrung heraus den Kinderglauben zu verlieren. Das ist in der Tat die härteste Form, nämlich in der Pendelbewegung in das Gegenteil umschwenken. Eine absolute Entfremdung. Das Erwachsenwerden ist mit Veränderungen verbunden, mit Veränderungen in Hinsicht auf die familiäre Situation, die Gemeindesituation, die Ausgangssituation. Und wenn man dann rauskommt aus dieser Geborgenheit, zugleich auch aus dieser Behausung, dann gibt es das bei einigen, dass sie ins Gegenteil umschwenken und wollen gar nichts mehr von ihrem Jugendglauben wissen. Also der Wechsel weg von der Kindheit hin zum Erwachsenwerden äußert sich in einer völligen Entfremdung vom Kinderglauben. Das ist schon dumm, wenn es bei jemandem passiert, der irgendeinen Beruf wählt, wenn es so einen harten Abbruch gibt. Es ist aber vor allen Dingen natürlich fatal für die Gemeinden, wenn jemand noch als begeisterter Jugendleiter sich entscheidet, ich werde Missionar, ich werde Prediger, ich werde Pfarrer, und er beginnt noch im Schwung seiner frommen Vergangenheit sein Studium und merkt plötzlich mitten im Studium, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Ich habe keine Beziehung mehr zu dem, was mich als Kind und Jugendlicher prägte. Aber jetzt hat er mal das Studium begonnen und dann nimmt er anschließend dann ein geistliches Amt wahr und polemisiert sein Leben lang immer gegen die Frömmigkeit seiner Jugend. Wenn das dann auch noch ein Hochschullehrer ist oder ein Bibelschullehrer oder wo immer er verankert ist, ist das fatal, nicht, weil er ein Leben lang seine nicht bewältigte Kindheit an anderen abarbeitet. So sind schon manche Theologiestudenten ins Proseminar gekommen und dann wurde ihnen gesagt, ich will ihnen ihren Kinderglauben austreiben. Das ist didaktisch wie pädagogisch schon mal voll daneben und geistlich natürlich tragisch, wenn jemand also einen absoluten Abbruch erlebt seiner Frömmigkeitsprägung. Und es ist ja oft so, je deutlicher und je bestimmender diese Prägung war, je lebendiger diese Prägung war, desto deutlicher ist dann auch die Abgrenzung. Und so fühlen sich manche dann an 1. Johannes 2 erinnert, wenn dann gesagt wird, die Antichristen, sie kommen aus eurer Mitte. Sie sind zwar nicht von euch, sonst wären sie ja bei euch geblieben, aber dieses Aggressionspotenzial, das sie haben, das haben sie halt durch ihre eigene nicht aufgearbeitete Vergangenheit. Nicht jemand, der einfach nur gottlos aufwächst, der weiß gar nicht, warum soll er denn so wütend sein auf die Christen. Und wenn man näher hinschaut, wenn Leute besonders antichristlich auftreten, dann ist es oft biografisch so, dass die irgendeine Prägung haben. Und da gilt dasselbe, was immer gilt, wenn Kinder mit ihren Eltern Probleme haben. Das kann daran liegen, dass die Eltern nicht optimal erzogen haben, aber es liegt meistens ja an der Wahrnehmung. Also nicht jedes Problem, das Kinder mit ihren Eltern haben, liegt nur an den Eltern. Das merken die Kinder zwar erst, wenn sie selber Eltern werden, nicht? Aber so ist es natürlich auch mit der sogenannten Frömmigkeitsschädigung. Nicht? Da müssen nicht die Frommen dran schuld sein. Es kann einfach sein, dass jemand biografisch selbst eben das nicht positiv aufgearbeitet hat, wie wir es heute eben hier besprechen, begründen und ausführen wollen. Also die erste Option, die erste Möglichkeit zu sagen, was kommt nach dem Kinderglauben, und das halte ich für die schlimmste, das ist in der Tat, dass jemand bricht mit allem und wird zum Feind dessen, was er in der Kindheit hatte. Wir werden gleich sehen, das muss nicht an der Frömmigkeit liegen, das liegt manchmal einfach daran, dass jemand eben nicht reif erwachsen wird, denn dieselbe Feindschaft kann er dann auch gegen die Eltern haben und nie richtig loswerden. Ich erinnere mich dran, dass ich einmal dabei war bei einem Familienfest und da hat eine 60-jährige Tochter plötzlich zwischen Kuchen und Kaffee angefangen, ihre alte Mutter zu beschimpfen, dass sie ihr mit 10 Jahren eine völlig geschmacklose, biedere alte Tapete ins Kinderzimmer geklebt hat, wo mir der Kuchen fast aus dem Mund fiel, weil ich sagte, das ist doch wohl jetzt nicht wahr, nicht nach 50 Jahren hat die nichts anderes zu tun, als irgendeine alte Kamelle aufzulutschen, nicht? Wie ist denn da jemand nicht erwachsen geworden, wenn man mit 60 Jahren immer noch sich mit den Eltern entschuldigt? Nicht? Wir sind zwar alle geprägt von unserer Vergangenheit her, aber wenn wir uns als Erwachsene immer noch mit der Vergangenheit entschuldigen, dann sind wir selbst nicht erwachsen geworden. Nicht? Man kann sich ja nicht ewig nur mit der Vergangenheit entschuldigen. Insofern also dieses Phänomen, dass Menschen vom Glauben abfallen, sich von der Gemeinde distanzieren, nicht, kann ganz verschiedene Ursachen haben. Und man kann auch nicht sagen, wir sind eine so harmonische und evangeliumsgemäße Gemeinde, bei uns kommt sowas nicht vor, sondern es liegt ja an der einzelnen Person, nicht, ob sie wirklich gläubig ist oder ob sie nur mitgenommen wurde und wie sie mit ihrer Vergangenheit umgeht. Das viel verbreitetere ist ein zweites, nämlich dass der Kinderglaube, die Jugenderfahrung, die Freizeiterfahrung bei Menschen durchaus als positive Erinnerung stehen gelassen wird. Wie man sich ja bei Klassentreffen oder bei Jahrgangstreffen noch strahlend an alles Mögliche erinnern kann. Weißt du noch, als wir damals mit dem Moped nach England gefahren sind? Oder weißt du noch, wie wir durchgewandert sind bei Vollmond? Und weißt du noch, wie wir dies und jenes gemacht haben? Das heißt, da gehört die fromme Erfahrung, die Glaubenserfahrung durchaus zu den angenehmen Erinnerungen der Kindheit. Aber wie eben auch all das andere, wird es als vergangen betrachtet. Der Glaube wurde nie verworfen. Niemand hat in dieser Abteilung gesagt, ich falle vom Glauben ab. Aber durch die Umstände, die Ausbildung, der Wechsel des Wohnorts, Wechsel des Freundeskreises, vielleicht sogar auch durch die Wahl des Ehepartners, wenn er die Gemeinde nicht teilt und die Gemeinschaft und den Glauben, oder einfach auch nur durch die Belastung, Ausbildung, Familiengründung, Existenzgründung. Man hat genug zu tun, 48 Stunden am Tag. Da hat man einfach nicht mehr die Zeit, die man hatte, als man noch in der Orientierungsphase war. Ein Jugendkreis ist ja da besonders spannend, wenn er erstens gemischt ist und man zweitens noch nicht gebunden ist. Da sucht man ja immer noch die Perspektiven seines Lebens. Jetzt hat sich das alles geregelt und durch das dritte Kind ist es besiegelt. Und dann tritt der Glaube einfach zurück. Die Notwendigkeit zur Gemeinschaft wird nicht mehr empfunden. Ich nenne das gerne einen latenten Glauben. Also die zweite Möglichkeit, nicht aggressiv, sondern latent. Das heißt verborgen, schlummernd. Er ist nicht bekämpft, sondern er tritt einfach nur zurück. Er ist keine bestimmende Größe mehr. Das ist dann schön, wenn Kinder oder Enkel da sind, dass dann diejenigen, die seit Jahren nicht mehr gesungen, gebetet haben, das Empfinden haben, eigentlich müssen wir doch an dem Abendbett unserer Kinder doch ein Gebet sprechen oder es darf auch ein geistliches Lied sein. Oder wir sind dafür, obwohl wir selbst nie in den Gottesdienst gehen, also in die Kinderkirche sollten sie schon gehen, aber mindestens an Weihnachten. Beim Krippenspiel muss mein Sohn dabei sein. Und wenn es nur zu Ochs und Esel reicht, aber das muss an Weihnachten sein. Nicht? Da merkt man also, es gibt noch so Reste. Und wenn man mit der nächsten Generation zu tun hat, dann sagt man, mir hat das damals gut getan, kann ihm auch nicht schaden. Nicht latent. Ein Beispiel, das mich ganz tief berührte, war die Erzählung von einem Manager, der mitten in seiner Aktivität herausgerissen wurde durch eine Diagnose einer schlimmen Krankheit. Er musste ganz plötzlich operiert werden. Und er schüttelte sich und kapierte gar nicht aus dieser Aktivität, Vitalität, dieser überirdischen Kraft, die man meint, in diesen Jahren zu haben, plötzlich so zurückgeworfen zu sein, so bedroht zu sein, mit Vergänglichkeit konfrontiert zu sein. Und er sah sich eben auf dem Bett liegen in der Nacht vor der Operation und er suchte Halt. Sein Scheckbuch, sein Konto, seine Stellung in der Firma, das alles gab ihm jetzt keinen Halt, denn er war so tief erschüttert. Und er ging zurück, um Halt zu suchen in seiner Biografie. Und dann hörte er sich, wie er anschließend berichtete, selbst beten, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Man kann sagen, das ist kindisch, wenn ein 45-Jähriger dieses Gebet spricht. Aber ich empfinde es weniger kindisch als anrührend. Nicht, dass jemand jahrelang den Glauben latent schlafen ließ und jetzt in der Krise plötzlich greift er nach etwas. Und in der Gegenwart hält nichts von dem, was er sucht. Und er muss zurückgehen und erinnert sich an den Glauben, den die Großmutter ihm beigebracht hat am Kinderbettchen. Und das gibt ihm in der Situation plötzlich Halt. Das ist ganz faszinierend, wie immer wieder Menschen in der Krise dann plötzlich Halt finden. Nicht, dass sie dann zurückgehen und der Glaube bestimmend wird. Und manche kommen dann zum lebendigen Glauben zurück, obwohl sie keinen Evangelisten haben, keinen Seelsorger, weil in ihnen etwas schlummert. Tief berührt hat mich das auch, als wir eine E-Mail bekamen von einer Dame, die sagte, in der Jugendarbeit bin ich mit ihren Liedern groß geworden. Und dann bin ich aber ganz vom Glauben weggekommen und Jahrzehnte habe ich ohne Glauben gelebt. Und jetzt bin ich in einer akuten Krise und ich war ganz niedergeschlagen und wirklich im krankhaften Sinne kurz vor der Depression. Und dann meldet sich plötzlich in mir ein Lied. Vater, lass mich alle Zeit und für alles dankbar sein. Und dieses Lied singt sich selbst in ihrem Ohr. Es hat keiner gesungen, sie hat die Not nicht gefunden, sondern das Lied meldet sich. Es war bestimmend latent in ihr, aber es wirkte in dem Augenblick der Krise. Insofern dürfen wir nicht einfach verzweifeln, wenn wir Kinder- und Jugendarbeit und Freizeitarbeit machen und haben den Eindruck, so viele sind begeistert dabei und dann sieht man sie nie wieder und man hört auch von ihnen vielleicht, nein, das habe ich nicht mehr so weiterverfolgt. Es kann sehr wohl sein, wenn Gott und sein Geist sie angehört haben, es ist noch da. Es ist der Funke, ist in ihnen und zur richtigen Zeit kann dieser Funke plötzlich wieder dann aufleuchten und brennen. Er ist nur latent. Nicht? Es ist nicht wie im ersten Fall, dass jemand sich also aggressiv abgrenzt, quasi zum Antichristen wird, sondern er ist einfach nur schlummernd in dem Glauben. Und da ist weniger jetzt die Frage, war das schon ein echter Glaube, war der schon wiedergeboren? Das ist ja eine Frage, die vom Himmel her sich stellt, sondern in unserer seelsorglichen Begleitung ist es einfach diese Bereitschaft, solche Menschen in Fürbitte, Gespräch, Nähe und Zeugnis zu begleiten. Nicht, weil der Heilige Geist diesen Funken durchaus anblasen kann und dann kann das wahre Leben wieder aufleuchten oder es überhaupt erst zum echten Glauben kommen, nach einer christlichen Erziehung, die mehr äußerlich war. Haben wir damit schon alle Möglichkeiten des Ablösens von Kinderglauben, also wenn es nicht einfach nur nahtlos in schöner Entwicklung geht, sondern wenn da Friktionen, Brechungen sind? Das erste, die Entfremdung. Das zweite, der latente Glauben. Nein, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und es kann sein, dass in unserer Zusammensetzung dieser dritte Punkt besonders spannend ist. Der Verlust eines lebendigen Glaubens, der Verlust einer Ursprünglichkeit des Glaubens, kann auch die Form einnehmen, dass jemand in allen Bezügen seines Lebens erwachsen wird und sich weiterentwickelt und zu Hause auszieht und selbstständig wird, nur in dieser Kammer seiner Frömmigkeit bleibt er, ohne sich weiter zu entwickeln. Das heißt, die Form seines Glaubens war mit 10 Jahren, mit 14 Jahren ganz angemessen. Sie war mit 18 auch noch verständlich. Aber jemand geht überall weiter, nur in Hinsicht auf seinen Glauben bleibt er immer in diesem Stadium. Wir nennen das in der Entwicklung, in Seelsorge und Therapie und Erziehung. Wir nennen das dann, er regrediert quasi an einem Punkt. Das heißt, er tritt zurück, er entwickelt sich rückwärts in einem bestimmten Bereich. Und das kann auch der Bereich der Frömmigkeit sein. Man erlebt das manchmal in meinem Umfeld als Akademiker, dass jemand Physik studiert oder Mathematik und er ist total vernunftbetont, er ist total differenziert Oft spreche ich auch mit Astronomen, nicht? Die zählen schon in Milliarden von Gestirnen und haben wieder mal den Faktor 10 eingeführt, dann sind es noch mal 10-mal so viele Milliarden. Das heißt also, die sind so abstrakt, dass es einem die Luft wegnimmt, nicht? So weise, so klug. Und wenn man dann auf Glaubensfragen kommt, dann rekredieren sie plötzlich und dann ist nichts mehr mit dem Professor und den weltweiten Sternen, sondern dann werden sie ganz eng und ganz klein in ihren Gedanken. Und die Frage ist, was heißt das, wenn jemand nicht erwachsen werden will im Glauben? Wenn er praktisch zurückbleibt im Glauben? Und es gibt durchaus Frömmigkeitsformen und es gibt auch bestimmte Gemeinden, die leben praktisch von der Gruppe derer, die das Erwachsenwerden, die Weltoffenheit, dieses Erwachsenwerden bei Gott, wie wir es ausführen werden im Laufe des Tages. Ihr dürft jetzt noch nicht weglaufen, nicht? Das muss alles erklärt werden. Aber die das praktisch verweigern. Die rekredieren in ihrer Frömmigkeit. Ihr Gottesbild, ihr Weltbild, ihr Glaubensverständnis verweigert die Wirklichkeit. Und sie reden sich in eine Frömmigkeit rein, die nicht gut gehen kann, weil sie mit der Welt und der Erfahrung der Vernunft nicht vermittelt ist. Nicht, dann kann ich durchaus tausende Menschen zu Veranstaltungen bringen. Also ist keine Anspielung auf uns, wir sind ja keine Tausende. Nicht, ich kann tausende zu Konferenzen bringen, wenn ich einlade dazu, du musst nicht erwachsen werden, ich erkläre es dir ganz einfach. Es ist schwarz oder weiß, es ist oben oder unten, es ist drin oder draußen. Und ich erkläre dir auf alles, wie es geht. Und dann anschließend hast du eine Schublade für alle deine Fragen. Nichts bleibt mehr offen. Du musst nur beten, dann wirst du erhört. Du musst nur zu uns gehören, dann bist du richtig. Dann gibt es keine Probleme mehr. Ja und nein. Es kann jetzt sein, dass ihr aus aktueller Situation heraus, wenn wir an unsere politische Landschaft denken, sagen, ja, das erinnert mich ein bisschen an die Politik. Denn da gilt ja das Gleiche. Der Mensch ist ja, ob er gläubig ist oder politisch ist, immer der Mensch, nicht? Auch im Politischen, wenn die Herausforderungen des Globus zu groß werden, wenn die Herausforderungen der Gesellschaft zu groß werden, dann gibt es ganz links und ganz rechts Leute, die sind so nah beieinander, ohne es zu wissen, weil sie nämlich rekredieren, nicht? Sie können nicht mit Spannungen leben, sie können nicht mit offenen Fragen leben, sie brauchen klare Antworten, sie sind quasi kindlich, ja kindisch in ihrer Art, mit Wirklichkeit umzugehen. Also dieser Hinweis nur, nicht, das ist keine Besonderheit von Christen oder von Frommen, sondern es ist eine Besonderheit des Menschen. Wenn er sich bedroht fühlt, wenn er überfordert ist, dann rekrediert er, dann geht er in seinen Verhaltensmustern zurück in eine Phase, die er eigentlich schon hinter sich haben sollte. Jetzt haben wir aber natürlich ein spannendes Feld vor uns. Was kommt nach dem Kinderglauben? Nun, das Ideal ist natürlich ein Erwachsenwerden in allen Bereichen zugleich, nach Leib, Seele und Geist, in der Beziehung zu mir, zu den nahestehenden Menschen und zu Gott. Aber so einfach ist das für viele nicht. Und deshalb haben viele Brechungen in ihrem Leben oder sie haben solche unheilvollen Baustellen, so Bereiche, wo sie merken, hier lauert ein Problem, da bin ich nicht im Glauben gleichmäßig mitgewachsen. Und das wollen wir bedenken. Was kommt nach dem Kinderglauben? Nun, dann müssen wir uns im nächsten Block zunächst einmal fragen, was macht denn eigentlich den Kinderglauben aus? Und das soll unser nächster Hauptteil sein. Was macht den Kinderglauben eigentlich aus, von dem wir reden, den wir als Kinder hatten und der als Erwachsener dann sich irgendwie weiterentwickeln muss? Nun, Kinderglaube ist der Glaube unter den Voraussetzungen eines Kindes. Soweit so logisch. Kinderglaube ist der Glaube unter den Voraussetzungen eines Kindes. Was sind die Voraussetzungen eines Kindes? Nun, wenn wir vor der Geburt beginnen, ist das, was ich jetzt sage, eine Selbstverständlichkeit. Die Wirklichkeit eines Kindes ist eine symbiotische, das heißt eine im Zusammenleben. Vor meiner Geburt gab es mich nicht ohne meine Mutter. Es gab mich schon 9 Monate, aber es gab mich nicht an sich, nicht als Individuum losgelöst von meiner Mutter. Zunächst in meiner Mutter, nicht während der Schwangerschaft, das heißt ein Zusammenleben und eine Abhängigkeit. Ich bin nur in diesem Wir. Aber das Wir war natürlich kein Wir der Wahl, des Erwachsenseins, sondern des Angewiesenseins. Nicht? Ich habe diese Einheit gebraucht. Was die Menschen ausmacht, ist nun, dass dieses Angewiesensein auf Symbiose, auf Zusammenleben, auf Abhängigkeit über die Geburt hinaus besteht. Wir wissen, in der Natur ist das nicht immer so. Es gibt ja Tiere, die einfach dann nur Eier auslegen, dann müssen die in der Sonne selber reifen oder da werden die Eier ausgebrütet, aber dann muss gut sein, dann muss der Kleine gleich seinen Weg ins Leben finden. Dann ist mit der Geburt das Ei abgelegt und dann geht's alleine weiter. Das würde beim Menschen nicht gehen. Man hat solche Versuche schon gemacht, weil man die Ursprache des Menschen herausfinden wollte, dass man sagte, die Kinder sollen nach der Geburt nicht mehr versorgt werden, außer äußerlich mit Nahrung und Windeln, aber sonst keine Zuspruch, keine Beziehung, keine Zuwendung. Und diese Kinder sind alle krepiert, muss man sagen, weil ein Mensch nicht alleine leben kann. Er braucht die heile Beziehung. Er braucht das Aufgehoben, das Geborgen und versorgt sein. Nicht ausgesetzte Kinder müssen sterben. Das heißt, in der frühen Phase ist also diese Einheitlichkeit, diese Symbiose, die Existenz in der unterschiedenen Beziehung, das Ungeschütztsein, Angewiesensein, Wehrlossein grundlegend. Der Bedarf der Geborgenheit und der heilen Wirklichkeit. Und angesichts unserer Weltsituation, allemal, wenn wir an die Kriege denken, an die Flüchtlinge denken, da wird uns klar, wie da Kinder brutal misshandelt werden, muss man ja sagen, weil sie diese heile Welt überhaupt nicht erleben dürfen, sondern schon während der Schwangerschaft natürlich den Stress abbekommen und nach der Geburt gibt es dieses Heilsein nicht. Aber das brauchen wir und wir brauchen es weit über die Geburt hinaus in den ersten 3 Jahren. Denn Psychologen und Pädagogen entdecken das wieder neu, was ihr schon immer wusstet, dass nämlich es von entscheidender Bedeutung ist, dass wir uns jungen Menschen, Kindern zuwenden. Nicht alle Fähigkeiten, Sprachfähigkeit, Selbstbewusstsein, ja körperliche Gesundheit, Zuversicht, das alles bekommen wir als Menschen nur, wenn wir ein Stück weit heile Welt der Zuwendung haben, Ermutigung. Und das Fatale ist, es gibt so viele Menschen auch in Deutschland, die haben diese heile Welt nie haben dürfen, der Eltern, der Geborgenheit, der Kindheit und tragen an diesen Lasten ihr ganzes Leben. Und wenn wir unter uns Menschen haben, die sagen, heile Welt ist ein Fremdwort für meine Biografie, nicht? Dann können Sie euch davon berichten, in wie vielen Bereichen das eine Rolle spielt. Zu diesem Einheitlichsein gehört nun als zweites auch bei dem Erwachsenwerden oder Älterwerden von Kindern die Einheitlichkeit in Hinsicht auf das Bewusstsein. Der Kinderglaube ist vorkritisch. Das kindliche Wahrnehmen ist noch vorkritisch. Wir sehnen uns nach Einheit und einfachen Lösungen. Ein kleines Kind wäre völlig überfordert, wenn man es mit allen Weltproblemen gleich und allen Differenzierungen versehen würde. Ein kleines Kind braucht einfache Lösungen. Mein Vater ist der Stärkste. Oder wenn man eben mit anderen zusammen im Sandkasten spielt und ein anderer wird einem zu frech, dann sagt mir, ich hole gleich meinen großen Bruder und der macht dir richtig Stress. Also es muss klar sein, Mama kocht am besten, Vater ist der Stärkste. Und wenn Mama und Papa nicht mehr die Rolle spielen, dann geht das auf den Jugendleiter über, nicht? Unser Jugendleiter ist der Tollste, unsere Gruppe, das ist das Allerschönste. Das alles ist vorkritisch. Das geht auch noch in die Jugendarbeit hinein. Das haben wir auch noch als Heranwachsende, dass wir ahnen, die Welt ist gefährdet. Wir ahnen, unsere Gesellschaft ist gefährdet. Wir ahnen, unsere Familie ist gefährdet. Es ist alles viel komplizierter, als ich im Bauch meiner Mutter noch dachte. Es ist nicht so warm, es ist nicht so geborgen in dieser Welt. Und dann sucht man nach Klärungen, die ganz einfach und einlinig sind. Nicht, das dürfen Jugendliche. Nicht, ihr denkt natürlich jetzt alle an dieses Fridays for Future, nicht, weil das ein aktuelles Beispiel ist. Für junge Menschen ist das legitim, erstens ein Problem zu erkennen und zweitens nach einer vernünftigen Lösung unter Millionen von Fragen und Lösungen zu suchen. Nicht, dann kann man nicht dagegen polemisieren. Aber es ist natürlich so, dass man mit 14 Jahren noch nicht die Kompetenz hat, alles gleichzeitig zu bedenken. Und insofern reagieren wir als Erwachsene meistens auf diese jugendlichen Impulse, dass wir sagen, ja, so einfach ist es nicht. Und beide haben recht. Nicht? Die jungen Leute haben recht, weil sie ein Problem benennen und sagen, jetzt macht man eine Lösung. Und die Alten haben recht, weil es eben so einfach nicht ist, wie man sich das als Jugendlicher oder als Kind vorstellt. Die Welt ist viel widersprüchlicher. Es ist nicht weiß oder schwarz, es ist nicht oben oder unten, sondern es gibt so viele Grauwerte, so viele Abstufungen. Und ich kann in bester Absicht das eine machen und das Gegenteil erreichen. Die Welt ist nicht einfach, sie ist kompliziert. Also das Einssein und die Einfachheit des Denkens, das Vorkritische. Die Identität entsteht durch Identifikation. Ich kann als 14-Jähriger noch nicht sagen, was sind die Werte, die mein Leben bestimmen sollen. Mach's mal abstrakt, was sind deine Kardinaltugenden? Dann guckt der einen an wie eine Kuh an Weihnachten, nicht? Das ist eine Überforderung. Aber wenn ich sage, wen findest du denn toll? Nicht, dann kann jemand kommen. Im besten Fall ist das ein geschickter Jugendleiter oder eine Jugendleiterin. Nicht, dass sie sagen, so wie der will ich auch mal werden, wenn sie sich denn die richtigen Vorbilder aussuchen. Das ist der beste Fall. Es kann natürlich auch sein, dass sie irgendeinen Scharlatan nehmen oder irgendeinen Star, der auf der Bühne zwar viel Qual macht und viel im Licht steht, aber charakterlich sonst nicht viel zu bieten hat. Dann ist die Vorbildfunktion natürlich nicht so hilfreich. Identität läuft über Identifikation, die Verklärung. Und insofern haben wir das oft auch in Gemeindesituationen, dass man irgendjemanden verklärt. Ich denke nur an Willow Creek, nicht, wo lange Zeit eben der Leiter sehr verehrt wurde. Und dann kamen plötzlich Vorwürfe auf. Ich weiß bis heute nicht, was dran ist oder nicht. Das spielt auch für unseren Fall jetzt keine Rolle. Aber viele in der Gemeinde sind dann schier vom Glauben abgefallen, wo man sagen muss, ja, wie hast du an den Mann geglaubt? Nicht, auch wenn ein Gemeindeleiter dumme Sachen macht, hat das ja mit meinem eigenen Glauben nichts zu tun. Nicht? Dann sagt man, schade, dass das so ist oder ich kann es nicht einordnen. Aber wenn ich erwachsen bin im Glauben, dann brauche ich ja keine Identifikation mit einer Person. Ich brauche keinen Helden. Nicht? Ich habe schon einen Messias, einer reicht nicht, das ist Jesus Christus. Alle anderen sind fehlbare Menschen. Also das ist in dieser Vorläufigkeit des Vorbewussten, der Idealismus des Machbaren. Wir glauben daran, es muss doch zu machen sein. Und das haben wir dann politisch, dass man sagt, ihr müsst nur dies und jenes machen und diese Schraube abdrehen und dann ist das Problem gelöst. Also alle essen kein Fleisch mehr und die Welt ist gerettet. Mit dem Fleischessen, das können wir gerne diskutieren, da habe ich gar keine Vorurteile gegen, das mal zu lassen. Das ist nicht der Punkt. Nur die Welt ist nicht so einfach. Und dasselbe aber im Glauben. Nicht, dass man sagt, wir müssen nur diese Nacht durchbeten, dann haben wir Gott gezwungen, das Problem zu lösen. Es ist toll, wenn du die ganze Nacht durchbetest. Und wenn ihr zu 100 seid, ist das fantastisch. Aber dass wir meinen, wir könnten Gott quasi zur Marionette machen unserer Frömmigkeit, nicht? So funktioniert das nicht. Wir müssen nur eine Nacht beten, dann wird ein Krebskranker gesund. Ja, wenn Gott will, dann tut er's. Und ich habe das ja oft erlebt, dass ernsthaft Kranke dann spontan geheilt wurden, durch Therapie geheilt wurden, Operationen erfolgreich waren. Das alles gibt es. Aber schon bei Jesus Christus war es so, dass er nicht alle geheilt hat. Und Jesus Christus selbst ist am Kreuz geendet. Also dieses Denken, alles ist machbar, du musst nur den Messias spielen, das funktioniert nicht. Und der Gottessohn macht es uns ja deutlich. Das alles ist selbstverständlich für Kinder. Kinder brauchen das. Die Geborgenheit, die heile Welt. Sie brauchen eine einfache Frömmigkeit. Kindern sollst du immer nur Fragen beantworten, wenn sie selbst die Fragen haben. Und wir sollten als Lehrer und als Prediger und Jugendleiter nicht Kinder mit Problemen konfrontieren, die nicht ihre Probleme sind. Dann überschlägt sich die Entwicklung und dann rekredieren sie. Nicht? Dann sind sie überfordert und dann ziehen sie sich in sich selbst zurück. Und das gilt auch, wie vom Kinderglauben, im Übergang für den jugendlichen Glauben. Aber es darf eben dabei nicht stehen bleiben. Nicht? Für Heranwachsende ist dieser Übergang mit Brüchen und Vorläufigkeiten verbunden. Und deshalb dürfen wir nie ungeduldig sein mit jungen Menschen, die ihrerseits ungeduldig sind. Es ist zugleich ihre erste Wahrnehmung der Herausforderungen, für die sind sie auf der Welt. Und zugleich auch eine Überforderung mit der Komplexität, weil alles viel komplizierter ist. Also es gehört in die Kinderarbeit und es gehört in die Jugendarbeit. Aber jetzt kommt eine Problemanzeige. Wer sollte dann in unseren Gemeinden und unseren Freizeiten die Jugendarbeit leiten. Problemanzeige. Eigentlich müssten die unter uns, die im Glauben am erwachsensten geworden sind, die all die Probleme und Krisen gekannt haben, die Vorläufigkeiten gekannt haben, die müssten eigentlich jetzt Kinder- und Jugendarbeit machen. Denn dann weiß ich, welche Krisen auf die jungen Leute zukommen. Ich habe sie ja selbstbewusst erlebt. Dann weiß ich, welche Zweifel kommen, denn ich habe sie ja durchgestanden. Der beste Jungscharleiter aller Zeiten wäre Hiob gewesen. Obwohl Hiob Probleme bewältigt hat, die kein Kind bewältigen kann. Aber erst wenn man die Erfahrung eines Hiob gemacht hat, kann ich bei jedem Kind und Jugendlichen sagen, du stehst jetzt hier, ich habe volles Verständnis, ich kenne das, ich habe das auch erlebt. Und es besteht in Gemeinden ein bisschen die Gefahr, das ist eine Problemanzeige für die Verantwortlichen und Gemeindeleiter unter uns, dass diejenigen bei der Kinder- und Jugendarbeit verharren und sich wieder hingezogen fühlen, die selbst den Prozess noch nicht richtig abgeschlossen haben. Bevor ihr jetzt erschreckt, nehme ich mich selber mit rein. Ich bin zwar Hochschullehrer, aber ich bin ja auch Lehrer. Und wir haben schon lange gemerkt, dass Menschen, die zu Kindererziehung hingezogen sind, zur Lehre hingezogen sind, die zur Therapie hingezogen sind, die mit Kindern arbeiten, einen blinden Fleck haben, dass sie nämlich den Beruf gewählt haben, weil es da noch Hausaufgaben gibt, die sie selbst nicht bewältigt haben. Und das ist das sogenannte Helfersyndrom, so wird das mit dem Fachwort benannt, dass ich also selbst sage, mir wurde nicht geholfen, ich habe da ein Defizit an Hilfserfahrung, also wechsle ich die Rolle und werde selber zu einem Helfer, um den anderen zu geben, was ich selbst nicht hatte. Zunächst klingt das attraktiv für eine Gemeindeleitung, weil man sagt, ja, das ist doch toll, der kommt mit der Motivation. Aber das Problem ist natürlich, wenn man selbst einen Schatten da noch hat, dass man dann Gefahr läuft, den Kindern wieder dieselben Ängste zu übertragen, die man selbst hatte. Nicht sein Nicht-Reif- und Nicht-Erwachsen-Sein. Bevor ihr jetzt zu kritisch werdet mit euch selbst und hinterfragt, das war eine Problemanzeige. Unser heutiger Tag soll ja einen Anstoß geben, an diesem Punkt weiter zu arbeiten. Ich habe ja gesagt, ich selbst bin Lehrer, nicht? Und man kann sagen, alle, die Lehrer werden, sind irgendwie aus der Schule nie rausgekommen. Nicht? Sind aus der Schule nie rausgekommen. Ich erinnere mich dran, ich habe mal mit einem Bewerber für eine Professur in Heidelberg in der Pause ganz unschuldig gesprochen bei Keks und Kaffee und habe gesagt, ja, wo lehren Sie denn gerade als Assistent? Und er sagte, nee, ich bin nicht Assistent. Ach so, ja, und wo sind Sie, Pfarrer oder Lehrer? Nee, ich bin nicht Pfarrer, ich bin nicht Lehrer. Da war ich etwas irritiert, ich hatte das ganz unschuldig angefangen. Und dann sagte er, nö, eigentlich bin ich seit meiner Schulzeit immer als Hochbegabter gefördert worden und jetzt plötzlich bewerbe ich mich auf eine Professur. Ich habe noch nie vor Menschen gestanden. Nicht? Das heißt, der hatte quasi den Brotbeutel aus seinem Kindergarten noch auf der Brust, nicht mit dem Riemchen, nicht? Und ist immer Kind geblieben. Und ich habe gedacht, ja, wenn der Professor wird, was will er den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, Pfarrerinnen und Pfarrer denn mitgeben? Nicht als Persönlichkeit kann er nichts mitgeben. Fakt natürlich kann er vermitteln. Insofern also für uns alle, die wir in Verantwortung sind, das Thema ist hochernst, nämlich die Frage, sind wir eigentlich selbst erwachsen, um denen, die nicht erwachsen sind, dann auch Vorbild zu sein und sie in den Krisen zu begleiten. Der nächste Abschnitt. Eben war es, was macht den Kinderglauben aus? Zweitens, die Gefährdung und der Verlust des Kinderglaubens. Was ist eigentlich der Anlass für die Gefährdung und den Verlust des Kinderglaubens? Nun, der erste Punkt ist ganz gewiss das Erwachsenwerden im Sinne von Emanzipation, also das Selbstständigwerden. Und das ist ja an sich ganz notwendig, dass ich aus der Symbiose mit meiner Mutter, dann mit meinem Vater, meinen Geschwistern, aus diesem noch ununterschiedenen Zusammenleben, nicht aus diesem Kollektiv, heraus mich entwickle als ein Ich, als eine eigene Persönlichkeit. Die Individuation, dass ich also ein Individuum werde, das ist ganz notwendig. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal erfuhr, dass ein 60-Jähriger noch, der unverheiratet war, von seiner Mutter jeden Morgen die Unterwäsche rausgelegt bekommen hatte. Da ist mit der Individuation etwas schiefgegangen. Der hat den Sprung ins Leben nicht richtig geschafft und den Schöpfungsbericht nicht deutlich gelesen, dass man eigentlich als Mensch irgendwann mal als Mann soweit sein soll, dass man Vater und Mutter verlässt. Und ich gebe euch den Tipp, wenn ihr noch jüngere Männer habt als Söhne und Enkel, nicht lasst sie auch mal wenigstens eine Woche lang im eigenen Zimmer wohnen und nicht direkt aus Hotel Mama in Hotel Ehefrau übergehen, nicht? Dann werden die nämlich nie erwachsen, nicht? Also das ist eine Form dann, wo jemand die Individuation nicht abgeschlossen hat. Das ist kindisch, das ist unselbstständig. Insofern ist es notwendig, dass wir uns emanzipieren. Jetzt gibt es eine Falle, die ausgerechnet bei denen zuschlägt, die gläubige Eltern haben. Wenn nämlich meine Eltern meinen Glauben mit mir teilen oder umgekehrt ich von den Eltern den Glauben übernommen habe, dann weiß ich ja nicht so genau, was ist eigentlich der Glaube meiner Eltern und was ist schon mein eigener Glaube. Nicht von Goethe gibt es das Zitat, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Aber viele haben das noch nie richtig gemacht, dass sie sagen, das glaubt mein Vater und das glaube ich. Und dann gibt es Dinge, die sind gleich und hier und da und dort denken wir verschieden. Nicht, das setzt eine Auseinandersetzung voraus. Und dann besteht die Gefahr, dass wenn jemand nicht so weit gedacht hat, er sagt, ich muss aber jetzt von Mama und Papa unabhängig werden, ja, wie soll ich das? Dann muss ich auch ihren Glauben aufgeben. Und so distanzieren sich viele von ihrer Jugendfrömmigkeit, von der Herkunftsfrömmigkeit, eben weil sie noch nicht unterscheiden können. Sie sind noch nicht erwachsen genug, um zu sagen, von Mutti und Vati will ich jetzt mal etwas Abstand nehmen. Das muss ich, damit ich selbstständig werde, dann kann ich auch wieder Freund sein. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht ihren Gott verehren kann, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott der Väter und der Mütter. Denn er ist ja längst mein Gott geworden. Insofern also in der Tat, die Emanzipation ist da eben gleichzeitig kinderglaubensgefährdend, wo ich aus frommen Verhältnissen komme. Ich gestehe, dass ich viele beneide, die von Kindheit an mit dem Glauben zu tun hatten, weil das bei mir in dieser Weise nicht der Fall war. Ich muss meine Familie nicht anschwärzen, sie haben mich gut und bürgerlich erzogen, aber meine Eltern repräsentierten nicht den lebendigen Glauben. Auf eine Weise fiel es mir viel leichter, erwachsen zu werden, weil ich dann mit 15 ganz bewusst in Abgrenzung von zu Hause zum Glauben kam. Und insofern steht Jesus Christus für mich ohne irgendeine Eintrübung, einen Schatten, immer für Emanzipation. Er hat mich weggerufen von den Fischernetzen, von dem Boot, vom Zolltisch, wie damals die ersten Jünger. Nicht, er hat mich rausgerufen aus Bad Ems, aus meinem bürgerlichen Elternhaus und hat gesagt, folge mir nach. Insofern hatte ich subjektiv dieses Problem nicht. Natürlich hatte ich wieder andere mit meinen Eltern, die nicht gläubig waren. Aber das hat es mir erleichtert. Es ist also für Gläubige in gläubigen Familien eine Herausforderung. Umgekehrt, wenn ihr Eltern und Großeltern seid, nicht ermutigt eure Kinder frühzeitig und eure Jugendlichen, nicht eure Töchter, Söhne und Enkel, zu sagen, du, wie denkst du darüber? Und fordert den selbstständigen Glauben, das geistliche Urteil. Es ist natürlich bequemer, wenn die Kinder einfach immer Ja und Amen zu allem sagen, aber es ist eine Illusion, es trägt ja auch nicht auf Dauer. Nicht? Und es nervt ein bisschen, wenn man schon mit 5-Jährigen streiten muss, warum ist das so? Aber auch geistlich ist es notwendig, eben damit sie nicht später, wenn sie sich von uns verselbstständigen, auch den Glauben auf Distanz halten. Gottes Kinder sind nicht als unmündig und klein misszuverstehen. Wir reden ja immer von den Kindern Gottes. Aber während wir bei Kindern Gottes dann an Babys denken, kommt die Rede von dem Kind Gottes, von dem Sohn Gottes. Und wenn wir bei Jesus Christus sagen, er ist der Sohn Gottes, dann denken wir jetzt kurz nach Weihnachten vielleicht an die Krippe. Aber der Titel Sohn Gottes wird im Evangelium gebraucht für den Vollmächtigen, der stellvertretend für seinen Vater als Erwachsener, als Vollmächtiger wirkt und da ist. Also Gottes Sohnschaft bedeutet nicht Kind sein, sondern Gottes Sohnschaft bedeutet erwachsene Töchter und Söhne Gottes werden. Das andere kriegen wir nochmal, wie ist das dann mit dem Kindsein bei Gott, mit der Zärtlichkeit. Aber zunächst einmal bedeutet es, wir werden erwachsen als Töchter und Söhne Gottes. Ein zweites wird immer wieder gesagt, und das ist jetzt gerade in meinem Bereich der Universität und der akademischen Ausbildung immer wieder bestimmend, dass man sagt, ja, es ist die Aufklärung, es ist die Vernunft, die den Glauben aufhebt und in Frage stellt. Und das irritiert vor allen Dingen diejenigen, die gar nicht die Chance hatten, jetzt eine sogenannte höhere Bildung zu machen oder zu studieren, wenn dann immer wieder an Weihnachten und an Ostern irgendwelche gruseligen Professoren in irgendwelchen gruseligen Zeitschriften den Glauben widerlegen und sagen, wenn jemand glaubt, dann denkt er nicht, und wenn jemand denkt, dann kann er nicht glauben, nicht? Dann ist man ganz irritiert. Ja, wie schließt sich das denn jetzt aus? Ich kann euch aber sagen, als jemand, der ja vom Kindergarten an bis zur Professur hin das Ganze durchlaufen hat, die Vernunft wird als glaubensgefährdende Größe, als glaubenanfechtende Größe überschätzt. Sie wird gänzlich überschätzt. Nach der Vernunft kann ich weder Gott beweisen, noch kann ich nach der Vernunft Gott widerlegen. Nicht, die Vernunft ist keine Größe, die über Gott steht. Und es gibt ja auch nicht die absolute Vernunft, wie immer gesagt wird. Nicht, dass man meint, da haben wir einen Punkt außerhalb des Glaubens, außerhalb dieser Welt. Sondern das, was wir Vernunft nennen, ist immer unsere Vernunft. Das heißt, unser eigenes Denkvermögen. Und wenn wir in den Rausch der Aufklärung vor Jahrhunderten gedacht haben, wir können mit der menschlichen Vernunft alles erklären. Wir brauchen keinen Gott mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann haben wir in der Physik und Biologie alle offenen Fragen gelöst. Fragt heute mal Naturwissenschaftler, ob alle Fragen gelöst sind. Und sie sagen, nein, bei jeder Frage, die wir lösen, kriegen wir 10 neue, die offen sind. Es gibt keine absolute Vernunft. Es ist immer meine Vernunft. Und was wäre das für eine Hybris, für eine Überheblichkeit zu sagen, dass der Krebs, den ich hier oben habe, ich weiß nicht, Mediziner sind unter uns, Neurologen, 2 bis 2,5 Kilo sollen das sein, nicht? Also, dass in diesen 2 bis 2,5 Kilo da oben die ganze Weisheit der Welt ist, und was da nicht reinpasst, darf es in der Welt auch nicht geben und auch nicht jenseits der Milchstraße. Das hat in sich selber ja schon etwas sehr Schräges, nicht? Also, wie kann ich meinen Verstand, meine Vernunft da zum Maßstab setzen? Ich habe es auch, um es biografisch zu sagen, ganz anders erlebt. Für mich war Verstand und Vernunft wohl in meinem Kinderglauben etwas, was mich irritierte. Und weil mein Religionslehrer dann immer wieder kam, ich habe 14 Semester Theologie studiert, als würde das schon was bedeuten. Als Professor habe ich gemerkt, es gibt einige, die studieren 14 Semester, überhaupt nicht studieren. Also der hat immer gesagt, 14 Semester habe ich Theologie studiert, ich weiß es, Christus ist nicht auferstanden, er ist nie übers Wasser gegangen und er hat nie einen Menschen geheilt. Alles gespenstische Sachen gibt es gar nicht, die Vernunft verbietet, so etwas zu glauben. Dann dachte ich zunächst als Teenager, ja, Vernunft und Bildung passen nicht zusammen mit Glauben. Als ich dann selbst Theologie studierte, habe ich gemerkt, nein, es ist genauso wie in der Chirurgie mit einem Messer. Nicht? Ich kann mit einem Messer einen umbringen, ich kann aber auch jemanden heilen. Die Vernunft ist so neutral, wie es alle möglichen Geräte im Leben sind. Ich kann sie einsetzen zum Guten und ich kann sie einsetzen zum Bösen. Ich persönlich glaube nicht, obwohl ich Theologieprofessor bin, sondern ich glaube als Theologieprofessor. Und jungen Studierenden muss ich es immer wieder so erklären, weil sie sagen, mir kommt so vor, als wäre das wie eine Eisenbahnschiene. Die eine Schiene ist die meines Glaubens und dann haben die auch noch ihre Bibel bunt angemalt, wie ich meine auch habe. Nicht? Und die nehmen sie zur stillen Zeit. Und für das theologische Proseminar haben sie dann eben ein Entegräke, ein griechisches Neues Testament. Und das legen sie auf die andere Seite des Schreibtischs. Und das sind aber immer zwei Welten. Nicht in der stillen Zeit sind sie in ihrem Kinderglauben und an der Uni sind sie dann rein vernünftig und sie kriegen es nicht zusammen. Und ich gebrauche das Bild immer gerne, um deutlich zu machen, wenn man auf Schienen läuft, ich weiß nicht, ob man das je gemacht hat, darf man ja nicht, aber bei Stillgelegten geht's, nicht, wenn man auf Schienen läuft, dann sieht man, irgendwo da hinten kommen die beiden Schienen zusammen. Das Dumme ist nur, je weiter du gehst, desto mehr verschiebt sich dieser Punkt. Aber du weißt, irgendwann muss das mal zusammenkommen. Und die Klugen unter uns wissen, im Jenseits trifft sich die Parallele nicht. Aber man hat den Eindruck, nicht mehr in diesem Leben. Und mir selber ging es so, dass während der Doktorarbeit plötzlich ich feststellte, jetzt bin ich Christ und Akademiker in einem. Und das sind nicht zwei Seiten an mir, das ist eine Identität. Das heißt, ich glaube als einer, der vernünftig ist, und als einer, der vernünftig ist, glaube ich, dass das zusammengeht. Wir fallen also nicht wegen der Vernunft und dem Verstand vom Glauben ab. So wenig die menschliche Vernunft uns zum Glauben schon hinbringt. So hat es Paulus in 1. Korinther 1,18 folgende sehr schön gesagt. Schaut euch an, die Gläubigen und Erwählten. Viele von denen, die sich für vernünftig halten und die mit ihren Titeln angeben, die in der Welt etwas gelten, sie sind töricht in Hinsicht auf Gottes Weisheit. Und Gott hat es in seiner Güte und Souveränität gefallen, sich die, die von der Welt verachtet sind, ihr habt ja nicht mal eine Schulausbildung, ihr seid bildungsfern, denen die ganze Offenbarung Jesu Christi zu schenken. Als wollte im Himmel einer sagen, nicht? Ich zeige euch, wie es wirklich geht. Meine Güte kann den, den ihr verachtet, mit der größten Weisheit versehen. Und deshalb bringe ich es gerne auf den frechen Spruch, wir kommen nicht durch die Vernunft zum Glauben. Wir kommen nicht durch die Vernunft zum Glauben, sondern durch den Heiligen Geist, durchs Evangelium. Auch ich bin mit 15 durch den Heiligen Geist, durchs Evangelium, durch Predigt zum Glauben gekommen. Also wir kommen nicht durch die Vernunft zum Glauben, aber wir kommen durch den Glauben zur Vernunft. Und das gilt gleich in vielfacher Hinsicht. Wer glaubt, der denkt. Ich gestehe euch, ich war ein mittelmäßiger Schüler, bis ich zum Glauben kam. Und dann plötzlich habe ich angefangen, die Bibel zu lesen von morgens bis abends, mich damit zu beschäftigen, Bibeltexte auswendig zu lernen, mich für Sprachen interessiert, mit dem Studium verbunden, wir sprachen vorhin drüber, dann das Lateinische schätzen gelernt, was ich vorher hasse, habe Griechisch und Hebräisch gelernt. Und während meine Deutschlehrerin noch zu dem 14-Jährigen sagte, dass ich keine guten Deutschaufsätze schreibe, habe ich jetzt die eine oder andere Seite, wie du eben dargestellt hast, geschrieben. Das ist nur eine Folge meines Glaubens. Nicht, weil ich im Glauben plötzlich die Sprache lieb gewann, denn in der Sprache hat mir Gott sein Evangelium geschenkt. Weil ich von morgens bis abends gelesen habe und es anderen erklärt habe und geschrieben habe. Also wir kommen nicht durch die Vernunft zum Glauben, sehr wohl aber durch den Glauben zur Vernunft. Das ist 1. Korinther 1,18 folgende. Und ich betone das deshalb so, weil ich das immer wieder erlebt habe, dass durch die Verbindung von akademischer Bildung und Frömmigkeitsfeindschaft, und die ist ja jahrhundertelang immer wieder tragend bis in die Gegenwart hinein, der Eindruck bei vielen Gläubigen entsteht, Bildung gefährdet den Glauben. Als Student war ich in der Nähe von Tübingen in einem jetzt nicht zu nennenden Dorf untergebracht, weil ich da eine schöne Wohnung gefunden hatte. Und da spürte ich das, wenn ich in die Gemeinschaft ging, da war eine große Skepsis, nicht nur mir gegenüber als Theologiestudent, geht das überhaupt, Theologie studieren und gläubig sein, sondern die haben ihren Kindern verboten, Abitur zu machen, weil sie sagten, wenn die einmal anfangen zu denken, fallen sie vom Glauben ab, also dürfen sie keine Bildung haben. Hört mich richtig, ich spotte nicht, sondern ich sage, ich verstehe das, weil wir nämlich geschichtlich ja immer wieder dieses haben, eine vernünftig daherkommende Frömmigkeitskritik und dann ein Verängstigtsein, denn wenn ich nicht studiert habe, wie soll ich es genau einordnen? Ich hatte vor Bultmann als Schüler eine Riesenangst, weil mein Religionslehrer den immer wie einen Dämon da aufbaute. Dann habe ich Bultmann gelesen, habe gesagt, das stimmt ja von vorne bis hinten nicht, die Voraussetzungen sind ja ganz unklar. Und dann plötzlich hat er jetzt seinen Zauber verloren. Ihr kennt das, glaube ich, nicht von Kinderliteratur, nicht? Wenn man sich den Riesen nähert, werden sie immer kleiner. Das ist so bei Ungläubigen, nicht? Je mehr du dich mit ihnen beschäftigst als Theologen oder Philosophen, desto kleiner und weniger bedrohlich werden sie. Es ist also nicht die Vernunft. Eure Kinder können gar nicht vernünftig genug sein, denn wenn sie wirklich vernünftig sind, dann kommen sie darauf, dass diese Welt einen Schöpfer hat und dass der Weg Jesu Christi der auch moralisch hochwertigste Weg überhaupt ist. Es ist vernünftig, Christ zu sein. Vernünftig eben, wenn ich die tiefere Weisheit habe und einmal Gottes Offenbarung sehe. Damit drittens. Erstens Emanzipation als Gefährdung des Kinderglaubens. Zweitens Vernunft und Aufklärung. Nicht? Und da habe ich eben jetzt gesagt, das Zweite ist, die Vernunft wird oft zum Vorwand genommen. Sie ist aber nicht die Quelle, die Ursache. Was ist dann die Quelle? Drittens. Es sind vor allen Dingen Erklärungen, die mehr im Bereich des Seelsorglichen, des Psychologischen liegen. Es sind psychologische Aspekte. Wenn jemand, wie ich selbst das teilen durfte, den Glauben kennenlernte als lebensfördernd, als persönlichkeitsfördernd, als gemeinschaftsfördernd, als weltöffnend, als fröhlich und freudig. Wie ich das selbst in der damaligen CVM-Jugendarbeit im Westbund erlebte, dann bei der internationalen Fackelträgerarbeit. Nicht, man konnte sich als junger Mensch keine schönere Identität vorstellen, als diese Gemeinschaft von offenherzigen, zugewandten, gläubigen Menschen zu erleben. Da gibt es gar keinen psychologischen Grund zu sagen, von dem will ich mich mal emanzipieren, ich will mich distanzieren, weil es doch so heilvoll ist. Wenn ich aber selbst den Glauben als einschränkend empfunden habe, wenn ich selbst abgewertet wurde, wenn Gott mir als jemand dargestellt wurde, der immer nur Forderungen stellt, aber mich nicht liebt, wenn meine Eltern mir nie eine bedingungslose Liebe geschenkt haben und haben dann für ihre eigene Pädagogik auch noch den lieben Gott eingespannt. Nicht, ihr kennt das nicht, wenn man eben kein Babyphone hat, dann sagt man, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Nicht, das Babyphone wird dann in den Himmel verlegt und man engagiert alle Engel der Welt, um dem Kind Angst zu machen und zu sagen, jetzt sei ganz artig, sonst sieht's der Himmel. Dann kann es sein, dass jemand sagt, nein, das ist mir zu eng, da will ich nicht drin bleiben, da will ich rauskommen. Das ist nun schon heute Vormittag ja ein ganz spannender Ansatz. Denn wenn wir fragen, was können wir als Gemeinde tun, nicht, dann ist ganz klar die Sache, leben wir das Evangelium so, dass Kinder und junge Erwachsene das Lebensbejahende erfahren. Nehmen wir in unserer Gemeinde die Menschen so auf, dass Gottes bedingungslose Liebe, dass diese Güte und Barmherzigkeit für die Menschen so erfahrbar wird, dass sie sagen, wenn Gott so ist, wie die miteinander umgehen, wenn das mit dem Himmel zu tun hat, dass die sich so lieben, so wertschätzen, so offen sind, so wahrhaftig sind, dann möchte ich an Gott glauben. Es sind also vor allen Dingen eigene Erfahrungen. Und ich habe es schon mal gesagt, wenn du jemanden triffst, der sagt, ich bin vom Glauben abgefallen, hör mir auf mit den Frommen. Dann musst du nicht zurückfragen, ja, in welcher Gemeinde warst du denn? Und dann ist nicht die Gemeinde schuld. Es kann sein, die Gemeinde war völlig richtig, er hatte nur eine andere Einstellung dazu. Nicht, es ist immer die Wertung, die Wahrnehmung von etwas. Aber natürlich spielen Gemeindestrukturen eine Rolle. Und das ist eine kritische Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, nämlich die Frage, kommen Menschen, die in unsere Mitte kommen, in Berührung mit Gottes unbedingter Liebe? Ist das, was Sie als erstes in unseren Gesichtern widerspiegeln sehen, diese Güte und Barmherzigkeit Gottes? Sind Sie bei uns so angenommen, dass Sie sagen, ich wäre ja blöd, wenn ich vom Glauben abfalle, was habe ich denn da noch? Da habe ich wahrhaftige Gemeinschaft erfahren. Also, es ist nicht so, dass man automatisch mit dem Erwachsenwerden den Kinderglauben verlieren muss. Er muss erwachsen werden, aber verloren muss er nicht gehen. Es ist nicht so, dass Bildung, das Weiterkommen, das Karriere, das Entfalten in Beruf, in der Welt, dass das schon glaubensgefährdend wäre. Denn alle Jünger, alle Frauen und Männer des Neuen Testamentes, die haben sich emanzipiert von ihren Verhältnissen. Nicht die Fischer und die Zöllner, die Sünderinnen und Sünder, sie wurden von Jesus herausgerufen aus ihren Beziehungen und sie haben die Welt kennengelernt. Christsein bedeutet weltoffen werden, eben in dieser Bindung an Christus, in der Sendung von ihm her. Weder die Vernunft noch die Karriere steht dem Glauben im Weg. Es sei denn eben, ich nehme sie als Vorwand. Das, was wirklich im Weg steht, das ist ein falsches Gottesbild. Und da will ich andeuten, wir werden natürlich ja genug Gelegenheiten haben, das auch mit biblischen Texten noch zu vertiefen. Da will ich anfangen mit der Frage, was kann man denn dann drittens als Lösung dann beginnen? Also die Lösung auch im Glauben erwachsen werden. Wenn ich nun solche negativen Gottesvorstellungen habe, eine solch gesetzliche oder abwertende Frömmigkeit, ist das ein Schicksal? Haben die Menschen gar keine Chance, dann anders zu werden, was anderes zu erleben? Oder ist es nicht so? Nun, die Lösung, im Glauben erwachsen zu werden, ist in der Tat, dass wir uns selbst und andere ermuntern, tatsächlich erwachsen zu werden. Und das Erste, was wir beim Erwachsenwerden kennenlernen müssen, ist, und darin emanzipieren wir uns, dass wir die Verknüpfung unserer Frömmigkeit und der Frömmigkeit unserer Herkunft erkennen. Die Verknüpfung unseres Gottesbildes, unserer Vorstellung von Gott und der Vorstellung, die wir von Menschen vermittelt bekommen haben. Wir würden jetzt zunächst einmal sagen, ja, wer Gott ist, das weiß ich. Ich habe ja ein klares Bild von ihm. Aber wenn wir miteinander noch einmal die Zeit jetzt hätten, wären mehrere Tage zusammen und könnten miteinander reden, wie ist denn Gott? Sag mir mal deine Gottesvorstellung. Würden wir feststellen, die Akzente wären recht verschieden. Das heißt, wir bekennen uns zu einem Gott. Aber unsere Vorstellungen von Gott sind ja nicht deckungsgleich. Und das liegt daran, dass jeder von uns ja nicht Gott unmittelbar kennt, sondern im besten Fall durch Evangelium, durch andere Menschen, durch Erfahrungen, Vorstellungen, Träume und so weiter, wir ein Bild von Gott haben. Und das Erwachsenwerden im Glauben bedeutet zuallererst einmal zu differenzieren. Gott ist nicht der Gott meiner Gedanken. So sagt es Gott schon durch die Propheten. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Nicht, ich bin nicht euer Bild. Macht euch kein Bild von Gott. Das ist in den 10 Geboten festgehalten. Und das Erwachsenwerden im Glauben beginnt damit, dass ich verstehe, Gott ist ganz anders als all meine Vorstellungen. Er ist viel, viel größer. Er ist viel, viel barmherziger, viel, viel heiliger und herrlicher, als ich es mir vorstellen kann. Und deshalb bedeutet das Erwachsenwerden, dass ich jetzt nicht mich mit anderen entschuldige, dass ich nicht klage, sondern dass ich mir bewusst mache, ich möchte mich auf den Weg machen, Gott selbst kennenzulernen. Mit Hilfe meiner Frömmigkeit der Kindheit, aber vielleicht auch in Abgrenzung. Auf jeden Fall, indem ich immer gucke, wenn ich in der Situation jetzt von Gott her ein schlechtes Gefühl habe, woher rührt das? Ist das wirklich mein gewissen Gott gegenüber oder ist es mein Gottesbild? Diejenigen unter euch, die liebevolle Eltern hatten, die in ihrer Kindheitsprägung der Frömmigkeit Gott immer als den Vater Jesu Christi kennenlernten, die haben es relativ einfach. Die können einfach von ihren Vorbildern auf Gott schließen und wissen, Gott ist noch mal viel schöner und größer. Es ist aber viel anstrengender für die unter euch, die nie menschlich gesehen eine bedingungslose Liebe erfahren haben. Weil bei denen immer, wenn sie an Gott denken, dieser Vorbehalt auch in das Gottesbild mit reingeht. Also die Erkenntnis, Gott ist nicht wie mein Vater. Im besten Fall war mein Vater so, wie Gott sich Vaterschaft vorstellt und sie vorgelebt hat. Ich emanzipiere mich von der Prägung, indem ich nach Gott selbst frage. Im Evangelium forsche, von Jesus Christus her frage, Gott, wer bist du wirklich? Unser Gottesbild ist also nicht identisch mit Gott selbst. Gott ist noch viel größer. Und das bedeutet, dass das Erwachsenwerden im Glauben sich nicht begnügt damit, dass ja ein Prediger von hier vorne schon sagt, wie es ist, oder unsere Gemeinde eine Vorstellung hat, sondern dass wir verstehen, jede und jeder von uns soll den Glauben eigenständig erwachsen erkennen und Gott begegnen. Wir haben eine seltsame Redeweise, dass wir nämlich immer wieder von der Gemeinde oder von der Kirche als Mutterkirche reden. Wie kommen wir eigentlich auf die Idee, von der Mutterkirche zu reden? Es sei denn, wir sind katholisch, da gibt es über Maria dann so einen Zusammenhang. Aber als Evangelische, egal welcher Prägung, die Rede von der Mutterkirche hat etwas, was verdächtig ist für den erwachsenen Glauben. Es weckt nämlich in uns die Erwartungen, es muss doch von der Kirche her eine Versorgung kommen. Und so ist die Einstellung sehr vieler Christen, dass sie von ihren Gemeinden sehr viel erwarten. Und wenn man sagt, was soll denn anders werden im neuen Jahr, dann kommen immer die Erwartungen nach vorne und an eure Gemeindeleitung, an die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, weil wir immer erwarten, es soll doch in der Gemeinde, in der Kirche etwas geschehen, es soll doch jemand sich um mich kümmern. Der Witz ist, es gibt keine Mutterkirche, du bist die Kirche Jesu Christi. Du natürlich nicht alleine, aber als ein Glied an der Kirche Jesu Christi. Wir sollen nicht unmündig bleiben und immer nur in Klage sein. Und wie ich es eben erzählt habe von der 60-jährigen Frau, die sich bei ihrer Mutter dann beschwerte über irgendeinen Vorfall in der Kindheit, so begegne ich unendlich vielen Gemeindeglieder, die immer passiv, regressiv, fast wollte man sagen, sie lutschen am Daumen noch, nicht? Dann sagen, aber mich hat der Pastor zum 50. Geburtstag nicht besucht, jetzt bin ich sauer. Oder ich war dreimal im Gottesdienst, nie hat mich einer angesprochen. Jesus hat so schön Matthäus 7, Vers 12 das formuliert. Nicht alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, alles, was ihr wollt, das tut ihr ihnen. Erwachsen werden im Glauben bedeutet nicht, mich mit dem Vaterbild zu entschuldigen, mit der Frömmigkeit meiner Eltern, mit dem Versagen von Frommen an meinem Leben. Und erwachsen werden im Glauben bedeutet, nicht auf andere zu warten, sondern zu sagen, jetzt bin ich selbst gefragt. Mir ging es selber so, als der Glauben für mich Gestalt gewonnen hatte, dass ich zunächst dachte, meine Aufgabe wäre ja, nachdem die Fackelträger ja nur Freizeitarbeit machen, ich muss eben jetzt die richtige Gemeinde finden, in der ich dann geborgen bin und gut versorgt bin, in der ich mich wohlfühle und alles ganz toll ist. Und dann habe ich hier geguckt und da geguckt und habe gelitten, dass ich bei der einen Gemeinde war das wieder nicht so richtig, bei der Landeskirche war was anderes nicht so richtig. Und so kennt ihr das heute noch, dass man auch busweise, je nachdem, irgendwo hinfährt, um die ideale Gemeinde zu suchen. Aber der Punkt war, die ideale Gemeinde habe ich erst gefunden, als ich kapierte, Hans-Joachim, hör auf, die ideale Gemeinde zu suchen. Fang an, die reale Gemeinde selbst zu leben. Nicht die ideale Gemeinde zu ersehnen, reale Gemeinde zu leben. Alles, was du von anderen erwartest, das tu einfach selbst. Und wenn du das dritte Mal nicht begrüßt wurdest beim Gottesdienst und sagst, das ist bei uns ein Defizit, dann stell dich an die Tür und begrüß selbst die anderen, anstatt rumzumaulen. Und wenn du hast, hier passiert ja nichts und keiner spendet mehr was, ja, wie wär's denn, wenn du was spendest, nicht? Aus der Erwartung in die Bereitschaft kommen, werden wir erwachsen. Erwachsen in der Gottesbeziehung, indem wir anfangen, selbstständig zu denken. Jede und jeder von uns ist eine Theologin, ein Theologe. Dafür haben wir nicht nur Hauptamtliche, die sind auch für was gut, wenn sie für was gut sind, aber das entschuldigt dich nicht, sondern wir alle müssen unseren Glauben selbst erkunden. Jeder braucht einen eigenen, einen lebendigen Glauben. Und das ist das Grundlegende am Erwachsenwerden. Das ist ein spannendes Abenteuer, dem werden wir uns nachher nochmal zuwenden, aber jedes Abenteuer braucht natürlich die notwendige Nahrung und das Package, das Lunchpaket, nicht, damit man dann auch die Kraft hat, das Abenteuer zu bestehen. Und deshalb machen wir jetzt einen Gedankenstrich und werden dann nach einer kurzen Mittagspause da ansetzen, Beispiele zu geben. Wie kann das aussehen, wenn ich weiterkomme? Was soll ich bedenken? Wo werde ich als Theologin, als Theologe selbstständig in meinem Glauben? Wie bringt mich der Glaube zur Vernunft? Also erholt euch gut und dann geht es mit frischem Mut weiter.